3. Ich schüttelte die Erinnerungen an die warme, von blauem Fernsehlicht erfüllte Wohnstube meiner Eltern ab und warf einen Blick in die kahle Wirklichkeit meines Zimmers. Ein asketisches, männliches Zimmer, stellte ich fest. Bett, Tisch, Arbeitsplatz, Kommode. Hier hatte ich 20 Jahre gelebt, oder so hatte ich 20 Jahre gelebt, die unzähligen Vorgänger dieses Zimmers mit eingerechnet. War es nicht Zeit, umzuziehen, mit der Askese zu brechen, ein wenig mütterlich zu werden, was die Anhäufungen von Erinnerungen, kleinen Schätzen anging? Wenn ich es recht bedachte, war es mir in diesen 20 Jahren immer noch nicht zufriedenstellend gelungen, die Schübe dieser armseligen Kommode zu füllen, an der der Holzwurm nagte. Ich hatte es immer noch nicht geschafft, die unleugbaren Schätze meiner Kindheit hierher zu transportieren. Ich wusste nicht einmal genau, was alles von mir bei den Eltern vermoderte. Ich hatte wunderbar gelebt bisher, immer auf Abruf, immer unter Vorbehalt, immer so, dass ich zur Not allein umziehen konnte, wenn mir ein Freund half und wir eine Pritsche mieteten. War es Zeit, diesen Vorbehalt aufzugeben und sich festzulegen, sich auszudehnen, sein Herz an etwas zu hängen, sich etwas Hegenswertes, Beschützenswertes zuzulegen, kurz, nach Hause zurückzukehren, die Eltern zu pflegen, sich als Nachfolger zu installieren und zu sagen, hier bin ich. Es war dämmerig geworden, und ich erkannte an der Uhr, dass ich geschlafen haben musste. Ich beschloss, den schönen Abend zu nutzen und noch einen Spaziergang zu machen, um Abschied zu nehmen. Wer weiß? Dabei sah ich wahrhaftig nicht, wie ich mich so schnell sollte herauslösen können. Schließlich war ich berufstätig und bis zum Rentenalter war es noch weit. Wenn ich aber auch noch keineswegs im Aufbruch war, so hatte meine Überlegungen mich doch nachdenklich gemacht. Wenigstens einen Gang wollte ich wagen, damit ich sah, was ich aufgab, wenn es ernst wurde. Einen Augenblick stand ich draußen ratlos, stopfte dann die Hände tief in die ausgebeulten Taschen meiner Strickjacke und schlenderte die Straße hinunter. Es war ein frühsommerlicher Abend und die Straße belebt. Aus den geöffneten Fenstern drang Lachen und Fernsehlärm. Die Akazien dufteten und schimmerten im Licht der Laternen, das auf das helle Grün fiel. Ich lauschte den unbestimmbaren Geräuschen, den Summen ringsum, und staunte über die Stille in mir. Ich musste gut geschlafen haben, vor allen Dingen nicht zu lange, vielleicht eine Stunde bloß, mein Kopf war ruhig, und das Gehen fiel mir leicht. Es schien mir, als ginge ich zum ersten Mal allein. In Pyrmont waren sie, wenn ich so sagen darf, massenhaft hinter mir hergetrippelt. Da wurde gehüpft und gesprungen, dass es kein Wunder war, wenn ich nicht dick wurde. Und hier war ich immer in Begleitung ausgegangen früher, aber da war es nicht der Mühe wert gewesen, dass ich hinausging. »Ich bin wieder da«, dachte ich, atmete den Duft der Akazien und ließ den Blick gemächlich über die Schickeria gleiten, die die Straßencafés besetzt hielt. Wie von selbst schlugen meine Füße die alte Richtung ein, die Straße hinunter, am kleinen Markt vorbei bis zum Kino. Es war ein Studentenkino mit Einheitspreisen und einem winzigen Foyer, das von oben bis unten mit Filmplakaten tapeziert war. Ich kannte sie in- und auswendig. weil mein Begleiter regelmäßig pinkeln ging, ehe der Film anfing, und ich stellte mich so lange vor die Plakate, hielt die Eintrittskarten und trat von einem Fuß auf den anderen. Aus alter Gewohnheit betrat ich auch diesmal das Foyer und entdeckte sogleich ein neues Plakat. Es gehörte zu einem Film, den wir erst kürzlich vor einem halben Jahr oder so zusammen gesehen hatten. Offenbar hatten die Kinoleute es im Anschluss an die Aufführung einfach über ein anderes gehängt. Dabei war es statuarisch und dumm. Und auch der Film war nur so gewesen. Ein grauenhafter Schinken im Grunde. Sizilianische Hollywood-Archaik, nichts sonst. Ich hatte ihn gewissermaßen mit einem voyeuristischen Auge betrachtet, denn ich verehrte den Hauptdarsteller. Während des Films hatten wir Eiskonfekt gegessen, zum ersten Mal und einzigen Mal. Denn ich wollte es auch einmal probieren, und hinterher hatten wir noch über Sizilien geredet. Wie schon oft nach einem Film hatten wir Reisepläne geschmiedet, von wegen, dass man auch einmal nach Sizilien fahren müsste. Aber in den kleinen Ortschaften war es immer noch besser, einen Trauschein zu haben vor der Heirat. Aber hatten wir beide eine Scheu. In einem leisen Missklang hatte der Abend geendet. Einer kleinen Ungeduld, einem, wie soll ich es nennen, Reibungsgefühl. So als nehmen wir uns Platz weg auf Gottes enger Erde, als nehmen wir uns die Luft zum Atmen weg, gegenseitig. Dabei brauchten wir nur sehr wenig Luft, alle zwei, aber dies wenige nahmen wir uns weg. Jedenfalls hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, dass wir uns gegenseitig im Weg waren, dass wir uns an Gott weiß was hinderten. Er war damals schon krank. Wir wussten es nur noch nicht. Später konnten wir den Anfang seiner Krankheit zurückdatieren über jenen merkwürdigen Abend hinaus. Ich hatte meine Ungeduld, dieses bittere Gefühl der Misshelligkeit, zunächst heftig bereut. So als hätte dies, dass er mich störte, dass er mir zur Last war, wenn auch nur sagen wir eine einzige Stunde lang, ihn auf die Todesreise geschickt. Später nahm ich das Ganze dann schon als Ausdruck seiner Krankheit. Sie hatte unsere Beziehung vergiftet, wenn wir auch noch nichts von ihr wussten. Sie, die Krankheit, und nicht die lächerliche Frage der Ehe. Ich blieb vor dem Plakat stehen, so wie ich es früher 100-mal gemacht hatte, weil ich nicht imstande war, auch nur einen Moment allein im Foyer zu stehen, während er auf dem Klo war und deshalb in scheinhafter Versunkenheit die Plakate studiert hatte, für die ich mich im Übrigen kein bisschen interessierte. Aber dieses Plakat hier interessierte mich sehr. Dabei enthielt es nichts von der Poesie der Landschaftsaufnahmen, die uns damals auf Reisepläne gebracht hatten, nichts von den immerhin rührenden Momenten der geschilderten Liebesbeziehung. Reglos und pompös standen die Hauptdarsteller einander gegenüber, in einer so zeremoniellen Haltung, dass ich ernsthaft zweifelte, ob die Szene dem Film entnommen oder nicht vielmehr eigens zum Zweck des Plakatfotos gestellt worden war. Einen Augenblick war ich ratlos, was ich jemals an dem Hauptdarsteller hatte finden können, einem der fleißigsten, gefügigsten, farblosesten Hollywood-Schauspieler, der übrigens an der gleichen tückischen Krankheit wie mein Freund gestorben war, nur nicht so jung. So, als könnte ich der Erinnerung aufhelfen, ging ich ganz dicht an das Plakat heran und sah, dass der Mund nicht einmal eine konturierte Linie war und die Augen um ein unbestimmtes Zentrum herumflimmerten. Versuchsweise trat ich einen halben Schritt zurück und staunte, wie die flimmernden Punkte an Kontur zurückgewannen und die, ich hätte beinahe gesagt, geliebten Züge deutlich hervortraten. Ein frostiges Gefühl beschlich mich. So etwas wie eine Versuchung, mit allem Schluss zu machen, mit jeglicher Illusion. Ich wollte mich schon nach dem Tagesprogramm umsehen, denn wenn ich einmal hier war, konnte ich ebenso gut in die Abendvorstellung gehen. Da fiel mir die Szene aus dem sizilianischen Epos wieder ein, die mich damals bis in den Schlaf verfolgt und mir das Gefühl vermittelt hatte, dass die Gegenwart meines Freundes mich belästigte und daran hinderte, jemals eine Liebkosung zu empfangen, vergleichbar der, wie sie in jener Szene gezeigt wurde. Freilich war diese Liebkosung höchst abgeschmackt und ich errötete unter dem Ansturm der peinlichen Erinnerung und ging beinahe in die Knie, wenn ich mir den trivialen Kontext vor Augen führte, in dem sie eingebettet war, diesen elitären, hierarchischen, blutschänderischen Kontext. In dem Film hatte es sich nämlich um eine junge Frau gehandelt, die nach dem Tod ihres Mannes an dessen Bruder gefallen war. Das hochfahrende, eigenbrötlerische, einschüchternde Oberhaupt der angenehmen, angesehenen Familie. Bei Licht besehen war es eine zähe Geschichte gewesen, pointenlos, da das Paar sich schon immer geliebt hatte und nur durch gesellschaftliche Rücksichtsmaßnahmen an der Vereinigung gehindert worden war. Aber ich war ein dankbarer Zuschauer, empfänglich für das wie immer an den Haaren herbeigezogene Moment von Unfreiwilligkeit und Schicksal, das diese Liebesbeziehung charakterisierte, das Moment von Sachlichkeit, das die junge Frau der Erbmasse zuschlug, das Moment von Hörigkeit, das sie der fürsorgerischen Gewalt des Familienoberhaupts anheimgab. Was mich betraf, so war ich niemanden hinterlassen worden. Mein Freund hatte keine Familie, geschweige denn einen Bruder. In all den Jahren, die unsere Beziehung gedauert hatte, hatte ich nichts hinzugewonnen. Es gab keinen, der auf mich Anspruch erhob, nichts, worauf ich bauen konnte, was ohne mein Zutun geschah. Freilich hatten wir damals noch nicht ans Sterben gedacht. Ich stemmte mich gegen die Leute, die mich in Richtung Kinosaal drängten, und versuchte, mich zu erinnern, woran ich damals gedacht hatte. In meinem Sessel verkrochen, hatte ich an den flimmernden Augen des Hauptdarstellers, an der unzufriedenen Linie seines Mundes gehangen und war böse gewesen auf meinen Freund, der mir die Konfektschachtel hinhielt, in dem Moment, wo jener sich zu einer ebenso hochfahrenden und unduldsamen wie zugleich verklemmten und schüchternen Liebkosung herabließ, die mir den Atem benahm. Es war eine alberne Geste, halb Nasenstüber, halb Gott segne dich, mein Kind, aber in einer halb zögernden, halb schroffen Art verabreicht, die über ihre Albernheit hinwegtröstete und ihren Reiz ausmachte. Da ich wusste, wie es um Hollywoods Glücksversprechen stand, versuchte ich gar nicht erst, mich mit dem utopischen Charakter des Gezeigten herauszureden und stürzte mich stattdessen in das Problem, warum, wenn ich schon so sentimental war, dass ich noch auf den äußersten Hollywood-Kitsch hereinfiel, nichts ausgerechnet für mich so unerreichbar war wie eine sentimentale Liebesbeziehung. Ich erboste mich über meinen Freund, der mir die Konfektschachtel hinhielt und mir das Eigengeständnis abpressen wollte, dass die Ausgabe sich nicht gelohnt hätte und wir nächstes Mal wieder zu Domino und Brauner Bär zurückkehren wollten. Ich erboste mich gegen ihn, weil er nicht merkte, dass ich mit unserer Beziehung haderte. Er haderte nicht. Die leichte Übelkeit, die ihm damals schon zu schaffen machte, schob er auf das Eiskonfekt und war froh, dass es einen Grund gab. Seine Hand hatte er achtlos auf meinen Arm gelegt, so leicht, dass sie auf dem wattigen Polster meines Mohair-Pullovers schwebte und der Druck nicht bis zu mir drang. Aus mir unerfindlichen Gründen akzeptierte er es, dass Frauen sich in unpraktischen Materialien hüllten. Ich hätte es lieber gesehen, er hätte es kritisiert. In meinen Augen machte er sich mitschuldig an dem Irrtum der Frauen, dass sie glaubten, Schonung beanspruchen zu können. Dabei war er nie grob, aber nicht um meinetwillen, sondern weil ihm die Gewalt fremd war. Und im Übrigen räumte er mir keinerlei Sonderrechte ein, nur weil ich Mohair trug. Ich verübelte ihm das, musste aber zugeben, dass es vielleicht an mir lag. Ich war nicht kreativ in der Inanspruchnahme von weiblichen Sonderrechten. Unter einem schonenden Umgang verstand ich wohl am ehesten ein allgemeines Zurücktreten von den Forderungen des Geschlechtslebens. Später freilich, als er unter dem Druck seiner fortschreitenden Krankheit seinerseits von diesen Forderungen zurücktrat, merkte ich, dass ich mich geirrt hatte. So wollte ich nicht geschont werden. Das jahrelange, vertraute Zusammenleben hatte eine Gewohnheit gesetzt, auf die ich nur unfreiwillig verzichtete. Wenn ich dennoch in intensiver Weise vom Schonen träumte, musste er der Zusammenhang ein anderer sein. Mir schwante, um was für einen Zusammenhang es sich handelte. Es hing damit zusammen, dass ich selbst nicht so wie den offenen sexuellen Schlagabtausch fürchtete. Bereits der erkundete oder unverhohlene, interessierte Blick ließ mich erstarren. Nie hätte ich es zu einer vergleichsweise belanglosen Zärtlichkeit wie der im Film kommen lassen, ohne zuvor Bedingungen zu schaffen, Bedingungen einer perfekten Gewohnheit und eines vollkommenen Vertrauens, die sie zugleich ermöglicht und ausgeschlossen hätten. Im Zusammenleben mit meinem Freund hatte sich diese Bedingung hergestellt. Wir lebten in einer Übereinstimmung, deren einziger Mangel war, dass ihr von meiner Seite die entscheidende Freiwilligkeit fehlte. Manchmal beschämte er mich, wenn er in seiner zurückhaltenden Art sein Erstaunen und seine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte, dass er in einer richtigen Zweisamkeit, wie er es nannte, leben durfte. Er hatte eine so innige Beziehung früher nicht gekannt, wohl auch nicht vermisst, und gab nicht Acht darauf, dass ich innerlich voller Vorbehalte war. Wenn wir uns liebten, lehnte er jedes Vorspiel, jegliche taktische Verstellung ab und kam immer gleich zur Sache. Für ihn war das die logische Konsequenz unseres Zusammenlebens, für mich der denkbar größte Irrtum überhaupt. Leider hatte ich keine Perspektive, mit welchem Ziel ich ihn aufklären sollte. Konnte ich ihm gestehen, dass ich in der Straßenbahn die Liebespaare anstarrte, die sich mit den Augen zuwinkten, wenn sie sich an der Haltestelle trennen mussten, dass ich sie beneidete, weil sie sich noch im Vorstadium ihrer Liebe befanden? Er hätte nicht begriffen, worauf ich hinaus wollte. Vielleicht hätte er geglaubt, dass er mir zuwider war, dass ich ihn ablehne. Dabei war das Gegenteil der Fall. Wenn ich an jemanden hing, dann an ihm. Vielleicht hätte ich ihn an meinen Tagträumen teilhaben lassen und ihn bitten sollen, dass er ein bisschen mitspielte und sie verstellte. Andererseits war ich äußerst empfindlich, was meine Unantastbarkeit anging, und für das eine oder andere Mal, wo er geträumt und mich mit Gelüsten überrascht hatte, die ich an ihm nicht kannte, hatte er mir büßen müssen. Immer deutlicher sah ich, dass es sich bei mir keinesfalls um einen besonders komplizierten oder unglücklichen Fall, sondern um einen einfachen Fall von persönlichem Versagen handelte. Vielleicht hätte ich mein Herz in beide Hände nehmen und mit der ganzen Energie, die ich in meinen kindischen Tagträume steckte, mich in dieses Verhältnis hineinwühlen sollen. Aber ich hatte kein Herz und ich hätte auch gar nicht sagen können, was ich wollte. Manchmal, wenn wir sehr lange beieinander waren, merkte ich, wie sich innerlich bei mir etwas ganz langsam anfing zu rühren. Aber so allmählich, wie das vonstatten ging, hätte es nie auch nur zwischen zwei Mahlzeiten gepasst. Und dann war schon wieder alles vorbei. Damals hatte sich auf dem Nachhauseweg eine Missstimmung zwischen uns bemerkbar gemacht. Ich ließ nicht zu, dass er sich bei mir einhängte. Da kehrte er sich nach innen und fing an, sich mit seiner Übelkeit zu beschäftigen und prüfte vorsichtig die Frage, ob ihm nicht schon vor dem Eiskonfekt schlecht gewesen war und vor der letzten Mahlzeit und noch davor. Als ich zu Hause den Wein auf den Tisch stellte, gab er sich Mühe, sich wie sonst auf den Schluck Alkohol nach dem Kino zu freuen. Er würgte an dem Wein und mir fiel auf, wie elend er aussah. Übergangslos fing ich an, von Sizilien zu reden. Ich wollte einen leichten Ton anschlagen, konnte aber nicht verhindern, dass meine Stimme fordernd klang. Er ging bereitwillig auf das Thema ein, aber meine Gereiztheit hinderte ihn, sich so zu engagieren, wie es nötig gewesen wäre, um die Übelkeit und die unbestimmte Befürchtung, die sich mittlerweile mit ihr verknüpften, zu vergessen. Ich weiß nicht mehr, wer das mit der Heirat aufbrachte. Eigentlich hatten wir über diese rückständigen Süditaliener lachen wollen, über diese Terroristen in Sachen bürgerliche Wohlanständigkeit und ewige Seligkeit. Möglicherweise hatten wir auch über uns lachen wollen, wo es doch so leicht war, zuzugeben, dass wir ein komisches Liebespaar waren und noch ein viel komischeres Ehepaar abgegeben hätten. Aber das Lachen war uns in der Kehle stecken geblieben. Für einen Moment war uns klar, dass wir nie gemeinsam nach Sizilien fahren würden und dass uns unser in aller Vorläufigkeit auf Dauer gestelltes Verhältnis nicht mehr unbegrenzt halten würde. Wer kann uns einen Vorwurf daraus machen, dass wir uns diese Einsicht als Feindseligkeit auslegten? Glaubten wir doch, wir wären Herr unserer selbst, und das, was uns trennte, hätten mit uns zu tun. Tatsächlich waren wir schon längst, wenn auch ohne es zu merken, mit dem Versuch befasst, die sich ankündigende Katastrophe abzuwehren. Die Missstimmung, die uns an diesem Abend überraschte, war in Wirklichkeit der Beginn eines engeren Zusammenrückens, einer geradezu unverhältnismäßigen Zweisamkeit, die während der ganzen Krankheit meines Freundes dauerte und in die er sich fallen lassen konnte, als der drohende Ausgang nicht mehr zu verleugnen war. Wir haben übrigens öfters von Sizilien geredet. Später, als er schon nicht mehr aufstand und die Einschränkung durch die fehlende Heirat hat in diesen Unterhaltungen keine Rolle mehr gespielt.